ARD.
Scham ist für mich kein Hinderungsgrund mehr.
Hast du auch durchgespielt, Scham, oder? Also mit deinem
Jerks
Projekt.
Jetzt.
Ja, und.
Und was noch? Was?
Bin ich ja gespannt.
Früher wollte ich auf jede Filmparty und inzwischen ertrage ich es nicht mehr, diese plumpen, dämlichen Gespräche. Warum klaue ich den Menschen jetzt die Zeit? Die hören zu.
Die haben sich das aber ausgesucht, Fari. Die können auch jederzeit abschalten gerade.
Das stimmt. Und ich habe so Angst davor, dass sie abschalten.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Fari Yadim ist Schauspieler. Ihr kennt ihn vielleicht aus Kinohits wie Kein Ohrhasen, Männerherzen oder Almanya, Willkommen in Deutschland. Er war auch einige Jahre Tatortkommissar an der Seite von Til Schweiger und hatte eine der Hauptrollen in Christian Ulms Kultserie Jerks. Da am Set habe ich ihn auch zum ersten Mal getroffen. Vor 2 Jahren hatte ich so einen Mini-Auftritt in der 5. Jerks-Staffel und eigentlich gehofft, dass ich Fari da schon als Podcast-Gast gewinnen konnte. Hat dann noch ein bisschen gedauert, aber jetzt hat es endlich geklappt. Und ich bin fast froh, dass es noch so lange gedauert hat, weil ich ihn in einer offenbar sehr speziellen Phase erwischt habe. Er weiß selbst gar nicht, wer er gerade ist, meinte Fari direkt zu Beginn. Und dann hat er aber doch ganz schön viel von sich gezeigt. Ihr hört gleich eine gute Stunde mit einem Fari, der momentan irgendwie lost ist. Der nach etwas sucht, aber dieses komische, große Dazwischengefühl auch genießen kann. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, in einer Therapiestunde gelangt zu sein und nicht in einer Interviewsituation. Und dann haben wir aber auch noch über seine Beziehung zu Til Schweiger gesprochen, über das Ende von Jerks und eine unangenehme Begegnung mit der Polizei. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Hier kommt eine gute Stunde mit Fari Yadim. Also Fari.
Ja, hallo.
Ich habe tatsächlich heute Morgen, diesen Podcast fange ich oft an mit, wo kommst du gerade her? Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl von, vielleicht muss ich eher bei dir anfangen mit dieser Lanz-Frage von, wo erreiche ich dich heute, obwohl wir hier nebeneinander sitzen.
Ah, ja, der Kontext
aber
ist wichtig.
Wie du gerade hier angekommen bist, bestätigt mich das jetzt in meinem Gefühl, dass ich dich vielleicht das frage, wo erreiche ich dich denn heute?
Wie, woran machst du das denn fest? An meinen Schlabberklamotten?
Nee, weil du hier eben ankamst und so meintest, oh, irgendwie.
Ich muss erstmal ankommen.
Ja, und weil du meintest, es fühlt sich nicht so gut an.
Ich bin noch bei mir nicht angekommen, das ist ja der Klassiker. Ich brauche im Tag eigentlich so einen halben Tag, um bei mir anzukommen, wenn ich nicht irgendwelche Atemübungen gemacht habe oder so hart auf einen harten Boden nicht legen oder so. So irgendwie verbinden mit irgendwas, was sich nach mir selbst anfühlt.
Ja.
Weil es ist sonst wirkt das alles so skurril und absurd, dass ich, verstehst du, manchmal, ich brauche so Parameter in der Welt, um zu verstehen, das ist unsere Realität. Und auf diese Abmachung lasse ich mich jetzt ein.
Und heute war noch nicht so ein Wirklichkeitsmoment?
Heute ist irgendwie skurril. Ich bin hier durch einen Hintereingang vom Kino. Wir sitzen ja im Kino. Ich finde, das muss man dazu sagen. Und es ist so ein schummriges Licht. Und es ist sehr gemütlich.
Und es ist morgens um 11. Man sitzt eigentlich nicht zu zweit in einem riesigen Kinosaal morgens um 11.
Es ist wie Alkohol am Tag. Ja, es ist so ein bisschen falsch. Es stimmt nicht. Und ich glaube, ich möchte erstmal, ich weiß gerade nicht, was ich der Welt geben. Also es ist jetzt nicht wieder Koketterie, typisch Fari macht sich klein. Ich lerne gerade, die größte Angst ist die Angst vor der eigenen Größe. Lerne ich gerade. Und gleichzeitig ist man ja schnell anmaßend in der Öffentlichkeit unterwegs. Und ich glaube, ich habe so eine unfassbare Narzissmusangst. Und wenn aber so ein Mikrofon völlig auf dich gerichtet, wenn du zum Podcast fährst, wo du der Gast bist,
ja.
Das ist irgendwie, das hat eine merkwürdige Verengung auf mich. Da habe ich so, da strampelt alles in mir und sagt, lass uns mal freistrampeln von mir und versuchen, transpersonal irgendwie die Welt zu beschreiben. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich glaube, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Bringt mich jetzt natürlich in eine blöde Situation, weil ich habe so viele Fragen zu dir.
Ich versuche sie immer aufs Allgemeine zu heben und gleichzeitig persönlich zu antworten. Ich kann kein anderes Angebot gerade machen. Ich suche wirklich nach was in mir selbst und ich hoffe, dass das irgendwie irgendwo anders auch noch klingt.
Und wodurch ist diese Suche gerade ausgelöst? Also es klingt so ein bisschen, oder ich habe im Vorfeld mir über deinen Alltag Gedanken gemacht und viele Kollegen und Kolleginnen, Schauspielleute erzählen ja, man hat immer entweder zu tun, dann ist man weg und voll eingesogen von so einem Film- oder Serienprojekt oder man ist zu Hause
und hat gar nicht so viel zu tun. Und ich gehe davon aus, gerade bist du eher in der zweiten Phase, bist zu Hause. Und also was hast du dann für einen Alltag, wenn du so einen freien Vormittag hast, ohne Podcast-Termine, Kinder in der Kita oder Schule, Frau weg, was macht Fari dann?
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Midlife-Crisis und Wohlstandsverwahrlosung. Und gleichzeitig eben, also ein merkwürdiges Gefühl von, das Alte, dieses Junge, das verabschiedet sich gerade, die Sehnsucht nach diesem Rauschen. Und auf der anderen Seite ist noch nichts Neues da. Und ich glaube, in diesem Unzustand bin ich gerade einfach, ja, so tapsig eigentlich durch mein eigenes Leben. Alles wackelt, ist wie so ein riesiger Rütteltest. Und ich stelle alles in Frage, wenn die Kinder in der Kita sind. Und habe jetzt mir zum Beispiel so merkwürdige Disziplinen auferlegt, also nur einen Kaffee zu trinken, und dann tapse ich durch diese viel zu große Wohnung und zweifel an der und am Interior. Ja, und dann merke ich, aber es ist doch eh egal, was ich da hinhänge. Ich finde es nach 3 Wochen eh langweilig. Also es ist eine tiefe Langeweile von dem, was so aufgestellt ist, was ich mir die ganze Zeit ersehnt habe. Ich bin irgendwie so wie angekommen und gleichzeitig im Aufbruch.
Also du hast alles erreicht und jetzt keine neuen Ziele oder Träume?
Also wirklich, im Moment bin ich in mir selbst auf der Suche nach mir selbst und nach dem, was da jetzt so im nächsten Abschnitt kommen könnte. Also es ist wirklich erstmal eine Suche nach mir selbst, um dann von dort aus überhaupt wieder in die Welt zu gehen, ins Außen, dort was zu wünschen. Also im Moment ist ein Wunsch an mich, glaube ich, einfach mal ein paar Antworten. Wo wackeln denn Leidenschaften? Ich bin gerade zum Beispiel ganz frisch, und das ist so ganz zart, deswegen möchte ich mir das noch nicht so auf die Fahne schreiben, aber entdecke ich meinen Körper. Also auf eine andere Weise, wie ich habe ihn immer so ein bisschen für selbstverständlich genommen, und ich finde es ganz spannend, ihn so ein bisschen achtsamer, ein bisschen feinfühliger wahrnehmen zu lernen.
Also entdeckst du ihn, weil er nicht mehr so gut funktioniert? Oder, also so klingt es jetzt gerade, oder was hat das ausgelöst?
Nein, vielleicht ist es profan, aber ich habe mir einfach nie wirklich große Gedanken über die Wichtigkeit des Körpers gemacht. Ich habe den so, der war immer so da und hat so funktioniert, und er funktioniert auch immer noch ganz gut irgendwie. Aber es ist ganz spannend, mal in ihn reinzugucken, so ein paar Verspannungen mitzubekommen und überhaupt ihn wahrzunehmen, sich Zeit zu nehmen, wenn es nur 10 Minuten sind, eben auf diesem harten Boden liegend und dann da rein zu atmen und so eine kleine Reise durch den Körper zu machen. Es ist noch so wenig. Ich habe nicht viel zu bieten. Aber
du musst gar nichts bieten.
Ja, das ist diese beschissene Anspruchshaltung, die da aber immer drüber steht. Warum klaue ich den Menschen jetzt die Zeit? Die hören zu, die nehmen sich die Zeit.
Die haben sich das aber ausgesucht, Fari. Die können auch jederzeit abschalten gerade.
Das stimmt. Und ich habe so Angst davor, dass sie abschalten. Und deswegen möchte ich ihnen unbedingt irgendwas mitgeben. Aber ich habe eben im Moment wenig zu geben, außer diesen Zustand, in dem ich eben wirklich unklar bin. Wirklich unklar. Ich weiß gar nicht, wer Fari noch ist. Dieser alte Fari kommt mir so immer fremder vor. Er funktioniert noch und er ist so automatisiert in mir noch lebendig. Aber eigentlich schält er sich gerade so ab.
Das klingt ziemlich quälend.
Ich drücke das so aus, weil das schon auch schmerzhaft ist, so eine Krise. Und gleichzeitig merke ich, das ist eben eine sehr verletzliche Phase. Also es ist wie so ein Hummer. Ich glaube, wenn die wachsen, dann müssen die so ihren Panzer abwerfen. Ja. Und dann werden die so dünnhäutig und fangen aber an zu wachsen. Also es ist eben eine Gleichzeitigkeit aus Wachsen, hoffe ich, also ich nenne das jetzt einfach so, verkläre das ein bisschen, und gleichzeitig aber eben sehr dünnhäutig, sehr ungeschützt. Ich bin so ein bisschen ungeschützt, laufe ich so durch diese sehr abgemachte, konstruierte Welt, und jede Spitze tut weh. Und auch eben die Abmachung, jetzt hier im Podcast gute Unterhaltung liefern zu müssen.
Musst du nicht.
Nee?
Lass doch einfach gucken. Also du musst dich mal zurücklehnen. Oh. Ich habe ja Fragen. Also eigentlich ist ja das Praktische, du darfst einfach antworten, wenn ich was frage.
Du hast komplett recht. Ich nehme alles zurück.
Du musst ja nicht hier ein Stand-up machen.
Nein. Aber...
Hui, okay. Was passiert denn hier gerade? Das hatte ich, glaube ich, noch nie, dass ein Gast so aufgewühlt zum Interview kam. Aber wie cool auch. Jemand anderes hätte vermutlich einfach abgesagt in so einem Moment der Unsicherheit. Wer will sich da schon gerne öffentlich vor tausenden Fremden drüber auslassen? Fari ist trotzdem da.
und rutscht gerade noch ein Stückchen tiefer in den weichen Kinosessel hier neben mir. Ich habe nicht das Gefühl, dass er nicht hier sein will, aber irgendwie kann ich auch nicht mit meinen normalen Fragen weitermachen. Also go with the Fari Flow. Ich frage mich zum Beispiel gerade, während ich dir zuhöre, also wir sind so, du bist 1980 geboren, ich bin 1990 geboren, wir sind 10 Jahre auseinander, Mitte 30, Mitte 40. Und ich frage mich mit Mitte 30, also ich kenne ja auch diese Phasen von so Dazwischens, zwischen...
Jung und alt.
Oder auch zwischen Jobs oder zwischen Wohnorten oder zwischen Beziehungen oder ganz, es gibt ja die verschiedensten Auslöser für sowas, wo man immer kurz denkt, oh, jetzt bin ich von was abgesprungen und weiß noch gar nicht, wo ich lande. So klingt das ein bisschen bei dir.
Genau.
Und ich denke immer, ich habe das vielleicht auch gerade wieder so ein bisschen und denke immer, irgendwann kommt man noch da rein, dass man genug Erfahrung mit diesen Sprüngen hat, um sie zu genießen oder um darauf zu vertrauen, dass man schon auf allen Füßen stabil landen wird. Und bei dir klingt das jetzt immer noch nicht so.
Wahrscheinlich
kränklich. Kannst du es ein bisschen auch genießen, diese Suche gerade? Das frage ich dich.
Okay, ich merke, du willst mich beruhigen und ich will dich jetzt beruhigen, weil ich klinge immer ein bisschen quälender, als es ist. Es fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Es ist wirklich ein einfach nur ein bisschen unangebundener Zustand. Es ist so ein Fallen, genau. Und darin ist eben so vieles so frisch und so unmanifest. Also man hat das Gefühl, ich fasse in etwas rein und dann geht es schon wieder verloren. Es zerrinnt in der Hand. Und diese Versuche, diese zaghaften Griffe in sich selbst, die dann noch nichts richtig bereithalten, die sind einfach eben ungewohnt. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich sie in Worte packen soll, außer eben diesen Zustand zu beschreiben.
Wenn es jetzt um deinen Körper geht, gibt es einen Körperteil oder Zustand, den du gerade besonders lieben gelernt hast oder neu schätzen gelernt?
Also auch profan. Also, aber ich spiele jetzt ab und zu mal Fußball mit so Herren in meinem Alter. Wir sind alle wahnsinnig erschöpft, schon nach wenigen Minuten und alle hecheln und die Gesichter sind so wirklich schmerzverzerrt und die Ausdauer ist wirklich ein grauenvolles Pferd. Und wir haben und ich genieße dieses Leiden in dem Moment so wahnsinnig, weil es ist so ein, und vor allem den Zustand danach. Wir haben hochrote Köpfe, wir sehen unglaublich hässlich aus alle, aber auf so eine wunderschöne, erschöpfte Weise und unser Körper brennt und es ist so ein, ich habe wirklich das ist wirklich ein Glückszustand in diesem völligen Erschöpfungszustand, dem Körper so ausgeliefert. Die Gedanken, diese ganzen Luxusgedanken und Selbstzerfleischer sind nicht mehr aktiv und ich steige völlig verschwitzt. Ich dusche dann nicht, weil ich so lange nachschwitze.
Das war sehr konkret jetzt.
Ja, das war konkret. Genau, ich habe so ein Handtuch ausgebreitet auf dem Autositz und fahr dann diese halbe Stunde von dieser Halle wieder zurück und genieße diesen und grinse in dieser fröhlichen Erschöpfung. Das ist so etwas, was ich so selten gemacht habe einfach und erlebt habe, weil ich selten so erschöpft war.
Ja, aber ich glaube, das ist ja voll gut dann zu wissen, wo man so eine Zufriedenheit findet in einer so unsicheren Phase. Also das gibt einem ja ein bisschen Stabilität wahrscheinlich, oder?
Ja, danke, Therapeutin. Es ist eben so, dass ich eben das versuche, im Podcast, glaube ich, ziemlich schnell dafür auszunutzen, dass du mich ein bisschen heilst oder mir hilfst mit deinen Fragen. Können wir das einfach weitermachen?
Wir gucken mal, wo wir so landen. Ich frage mich natürlich auch, wie geht's denn deinem Umfeld damit, dass es dir gerade so geht?
Naja, die kennen das nun wirklich. Ey, bei denen habe ich das Gefühl, die haben so eine gesunde Gelassenheit entwickelt, das nicht zum großen Drama zu erheben. Also das ist wirklich, das ist so Fari-Selbstsuche, das ist auch so ein bisschen, das bin ich vielleicht einfach. Vielleicht bin ich auch das, dieses Brechen wollen, mit jedem angekommen sein. Also immer wenn ich ankomme, ist da so eine Riesenlust in mir, damit auch zu brechen. Und deswegen, ich glaube, dieser Knacks, in dem ich auch so groß geworden bin, ist eben ein solches Zuhause. Das ist vielleicht manchmal anstrengend, aber ist auch, ich glaube, auch lustig. Also ist auch also wirklich nicht langweilig mit mir.
Es ist auch eine Parallele zu deiner Mutter, kann das sein?
Die, was ich jetzt erzähle?
Ja. Ich habe dich in einem der älteren Interviews, das ich mir jetzt im Vorfeld angehört habe, hast du gesagt, meine Mutter war, ich glaube, also deine Eltern haben sich ja getrennt, du bist bei deinem Vater aufgewachsen, deine Mutter, hast du gesagt, war selber noch sehr auf einer Suche und hätte noch mehr für dich da sein können. Empfindest du das heute als eine Parallele, wenn du jetzt überlegst, wie es dir damals ging oder wie du sie beobachtet hast?
Ja, ja, Ja. Im Grunde nähere ich mich immer mehr meinen Eltern an, beiden, auf unterschiedliche Weise, so unterschiedlich wie sie sind, aber in diesem Fall wirklich dieser Mutter, die eben mit dieser Migrationserfahrung aus der Türkei nach Deutschland, Trennung vom Mann, also von diesen angenommenen Sicherheitsaufstellung irgendwie rein in eine Individualität und auf so eine Suche nach sich selbst. Genau, wer bin ich, wo will ich leben? Also ganz, ganz profane Lebensfragen. Was ist meine Heimat? Also auch eben in dieser Widersprüchlichkeit der eigenen Anteile hin und her gerissen zu sein zwischen etwas vielleicht, was in der Türkei mehr resoniert hat, so das Selige, und dann hier aber schon das Bedürfnis nach, als Frau vielleicht auch noch eine andere Freiheit zu genießen. Und eben die auszukosten, aber diese Freiheit eben noch mit wenig Antworten ausgestattet. Also das kann ich echt nachvollziehen. Nicht als Frau, aber schon diese Freiheit und die nicht so richtig füllen zu können. Genau. Und gleichzeitig kam bei mir, als du von meiner Mutter sprachst, gleich dieser Knacks, eben diese Trennung auch von meiner Mutter. Und damit auch vielleicht diese ewige Suche nach sich selbst, weil da diese Konstante so verloren gegangen ist, also diese symbiotische Beziehung zur Mutter eben aufgelöst wurde, als ich 4, 5 war. Und diese,
früh auch.
Ja, genau. Und diese wirklich also traumatische Erfahrung, oh, wer bin ich eigentlich noch? Bin ich überhaupt lebenswert? Bin ich überhaupt liebenswert, wenn meine Mutter gehen kann von mir? Die Gründe, die ich jetzt verstehe, mit denen ich auch Mitgefühl habe. Aber dennoch, diese Kinderfahrung war schon sehr immens. Und ich glaube, das ist ein Lebensthema für mich. Also deswegen auch so ein zartes sich selbst aufbauen und annehmen und sagen, das kann ich annehmen, das bist du, ich vertraue dir, damit darfst du sein. Das ist einfach, glaube ich, eine große, große Herausforderung. Traurig, wenn ich daran denke.
Ist sie heute auch noch so?
Wer?
Deine Mama?
Wir haben ein schönes Verhältnis inzwischen und ich bin so ein bisschen vorsichtig, gerade wie tief ich in sowas eintauchen möchte öffentlich. Aber ich, meine Mutter ist eine unfassbar tolle Oma zum Beispiel und schreit so ein bisschen danach, als würde sie da was wieder gut machen wollen. Das finde ich ist es aber gar nicht, weil sie schuldet mir da nichts. Und trotzdem ist es wunderschön zu sehen, einerseits, wie toll sie als Oma da ist für die Kleinen. Und andererseits wird darin eben auch immer die Sehnsucht meines eigenen inneren Kindes deutlich. Wow.
Das hätte ich auch haben können. So, ne?
Ja, und das stimmt natürlich dann nicht, weil die Lebenswege eben anders sind. Und ich finde es aber sehr heilsam für uns als Familie, dass wir diese Chance bekommen, dass sie da so eine tolle Oma ist. Und wir sind in ständiger Auseinandersetzung, haben auch Pubertät schon wieder nachgeholt. Also wir sind in Kontakt und in Reibung, aber eben ist wirklich darunter ein sehr liebevolles Mitgefühl füreinander. Also das ist ein spannendes Feld. Ja.
Wie alt warst du, als du selber Papa geworden bist?
Ich bin wahnsinnig schlecht mit der Vergangenheit, obwohl die lange Vergangenheit erinnere ich gut, die kurze nicht so. 7 ist sie jetzt, ich bin 44, das heißt, ich war, sag mal, sag du mal, 37.
Weil ich mich gerade frage, ich glaube, als Scheidungskind setzt man sich ja nochmal anders mit der Frage auseinander, wie will ich eigentlich Eltern sein oder auch. Ich habe die Frage hier stehen, ich bin schon völlig weg von den Fragen, Farid, die ich aufgeschrieben habe. Aber es steht eine Frage hier drauf, nämlich, wann ist man bereit, Eltern zu werden? Wann warst du bereit dafür?
Ich weiß nicht, ob ich wirklich bereit war. Also ich stelle in Frage, dass ich so ganz bewusst diese Entscheidung getroffen habe. Da ist irgendwas in mir auch abgelaufen. Da war immer schon, seitdem ich denken kann, eine Sehnsucht, auch Vater sein zu wollen. Ich habe einen wundervollen Vater gehabt oder immer noch. Also das war ja, das Gehabt bezog sich auf dieses Kindsein. Und ich habe diese Sehnsucht einfach irgendwann so eingelöst. Das war nicht alles aufgestellt und ausgebreitet und klar im Kopf, sondern so aufgeräumt. Im Nachhinein frage ich mich schon manchmal, wo diese Entscheidung getroffen wurde, aber sie war irgendwie intuitiv einfach da. Und
schön.
Ja. Und es, also ich meine, ein Glück. Es ist das, der Wahnsinn des Lebens. Das Wunderschönste und Anstrengendste zugleich. Aber es ist, ich kann darüber nur so in kitschigen Metaphern sprechen. Aber es ist wirklich, vielleicht, das ist, glaube ich, auch der große Veränderer in meinem Leben dann doch. Also, dass diese alten Sehnsüchte, hedonistischen Anteile, die narzisstischen und so weiter eben schon auch ganz schön runtergebügelt werden. Also von dieser Wahrheit, von dieser Realität mit Kindern. Mhm. Und in dieser Rolle verändert sich eben auch der Blick auf sich selbst. Und ich bin auch ein bisschen verloren gegangen in dieser anfänglichen Phase, wo die eben sehr laut sind mit ihren Bedürfnissen. Mhm. Und habe den Eindruck, dass jetzt, wo sie so 3, 4 wird, die Kleine, die Große 7, eben das auch eine Phase braucht des sich selbst Wiederfindens. Mhm. Also nachdem man fast in dieser Aufgabe so ein bisschen flöten gegangen ist.
Ja, ja, da muss man sich wahrscheinlich als Paar, als Familie einmal komplett neu ausrichten, justieren.
Ja. Da kommt so ein, da ist wirklich ein heftiger Bruch drin in dieser unmittelbaren Notwendigkeit. Und dann kommen jetzt so etwas leisere, wie du sagst, so Vormittage. Ich setze mich teilweise manchmal ans Klavier und spiele dann Freiheit von Marius Müller-Westernhagen und schrei das so durch die Wohnung. Einfach dieses Gefühl, wieder in meinem eigenen Rhythmus schwimmen zu dürfen und Freiheit, also kitschige Lieder singen zu dürfen. Und das ist wirklich, also alle, die dann noch zu Hause sind, gehen aus dem Raum, aber es ist egal. Es ist ein Gefühl.
Und hast du denn das Gefühl, kann man mit Kindern in dem Alter auch gut teilen, dass man als Eltern selber noch auf der Suche ist? Weil wahrscheinlich gerade mit deinem Hintergrund, ne, das war ja auch ein sehr anti-autoritäres Elternhaus, will man ja vielleicht genau das Gegenteil und ganz viel Stabilität und Struktur bieten. Ja. Und dann kriegen die mit, oh, Papa ist gerade aber lost.
Ja, das ist eine große Herausforderung für mich. Das ist ja sowieso ein, also Erziehung ist ein so wahnsinniger Spiegel, ist alles abgedroschene Wahrheiten. Aber trotzdem, es ist so ein Spiegel für das eigene und für die Ansprüche und gleichzeitig für das, was immer noch haftet, für das Selbstgelernte. Und ich bin dazwischen am Pendeln und Üben und eben ständig auch am Selbstverzeihen. Also es ist, man kann sich eben auch die ganze Zeit dafür peitschen, dass es einem nicht gelingt, die gleiche Kontinuität zu liefern, die man gerne selbst sich gesehnt hätte. Und doch bin ich sehr aufmerksam dabei, eben dieses Reproduzieren von eigenen Erfahrungen auch zu unterbrechen und auch darüber hinaus zu wachsen. Aber das klingt alles so wahnsinnig toll. Also die Haupterkenntnis darin ist, dass es ein Prozess ist und ein Training und langsam ist und dass Beziehungsarbeit ist mit Kindern, mit sich selbst und dann mit Kindern. Und das ist eben, ich finde, die schönste und aber auch eine größte Herausforderung so im Leben.
Du hast in unserem Fragebogen geschrieben, dass du dieses Jahr gelernt hast, dass Wut kostbar ist. Was meinst du damit?
Ja, ich habe das sehr lange tabuisiert, auch ich finde, das ist auch kulturell ein Thema, dass Wut eben als Abschreckung, schnell mit Aggression verbunden, gefährlich assoziiert ist. Und ich entdecke in mir gerade so, wenn ich mich auf meine eigene Wut einlasse, wenn ich da wirklich reinspringe, ohne jemanden zu verletzen, in einem gut gehaltenen Rahmen, dann hat das eine Veränderungskraft, die ich in diesem leisen, weichen, im Schneidersitz meditierenden Zustand manchmal nicht so erreiche. Mhm. Da ist eine Kraft drin, die eben diesem motzenden, unzufriedenen was entgegenstellt und sagt, hier, ich habe auch eine Kraft und eine Motivation. Da kommt eine Energie in mir, die sich vielleicht auch gegen etwas richtet. Aber ja, das ist einfach eine Kraft. Und die wurde lange unterschätzt, auch von mir.
Worauf bist du denn wütend?
Also zum Beispiel auf mein Gejammer, auf so einen Zustand des Unlebendigen bin ich manchmal wütend. Also ich habe im Moment, entdecke ich, tiefe Sehnsucht nach echter, wahrer Begegnung mit Menschen. Ich möchte wirklich begegnen und bin aber umgeben und auch selbst oft in einem Zustand der Entfremdung oder Verpanzerung, der Masken, der Rollen. Und es ist so, also ich ertrage es nicht mehr. Ich komme wirklich früher wollte ich auf jede Filmparty und inzwischen ertrage ich es nicht mehr, so diese plumpen, dämlichen Gespräche. Und es ist wirklich eine Wut gewachsen, weil ich das immer wieder doch trotzdem gemacht habe. Eine Wut auch auf mich selbst, mich dem so auszuliefern und dann in dieser Selbstzerfleischung auszuhalten. Und das mache ich nicht mehr mit. Und das ist so toll, diese Wut, die Anfragen und dann diese Wut darauf. Nein! Und dann schreie ich diese Einladung an, die nichts dafür können, und das ist eigentlich ganz nett. Aber ich schreie sie an dafür, nein, zerrt mich nicht in euren entfremdeten Zusammenhang. Ich halte mich hier, ist eigentlich eine Wut auf mich selbst. Jetzt geh da nicht wieder hin wegen deinen Verlustängsten, die du von deiner Mutter gelernt hast. Eben dieses, wenn du jetzt nicht dahin gehst, dann bist du irgendwann nicht mehr gefragt und so weiter. Nein! Und es braucht eben eine Wut auch, und gleichzeitig ein Mitgefühl und sich selbst umarmen, zu sagen, alles gut, du gehst nicht verloren. Und selbst wenn du dort verloren gehst, ist es richtig so. Da verlierst du die Richtigen.
Ich stelle mir gerade vor, hier draußen, wir sind ja in einem kleinen Kinosaal, in einem sehr großen Kino, wurde für irgendeine Premiere aufgebaut, wie du hier reinkommst und alles von den Wänden reißt mit deiner Wut und einmal irritierst.
Ja, ich irritiere, ja, das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja niemandem wehtun. Ich möchte auch nicht den schönen Aufbau vom Kino kaputt machen. Ich möchte nur zu Hause ins Kissen hauen. Also ich bin da wirklich ein ESO-Wut. Das ist wirklich, zeigt meinen Kindern auch, wir haben so Phasen, da ist der ganze Tag voller Nörgelei, alle jammern, nichts stellt zufrieden, nichts ist genug. Und dann lassen wir uns alle darauf ein und dann tanzen wir in unserer völligen Wut durch diesen späten Nachmittag und hauen ins Kissen. Und ich mache das liebend gerne vor, bis wir alle lachen. Mhm. Und es ist so wundervoll befreiend. Es ist total hölzern, weil es natürlich nicht gelernt ist. Und dadurch wirkt es konstruiert und irgendwie peinlich schlecht vorgespielt. Aber es wirkt. Und ich bin jetzt auf dem Pfad dessen, was wirkt. Alles, was wirkt, mache ich mit.
Es klingt auch ein bisschen wie eine Methode aus einer Schauspielschule.
Ja. Meinetwegen, ist mir egal, alles peinlich. Peinlich ist sowieso vorbei für mich. Also Scham ist für mich kein Hinderungsgrund mehr.
Hast du auch durchgespielt, Scham, oder? Also mit deinem
Jerks
Projekten.
Jetzt.
Ja, und.
Und was noch?
Was? Ja, bin ich ja gespannt. Was war denn noch so peinlich, was ich vielleicht ernst meinte?
Nee, ruhig, sorry, da wollte ich auch nichts anschließen.
Du darfst. Lass doch,
also wann hat zum ersten Mal jemand zu dir gesagt, Schauspiel, das könntest du zum Beruf machen?
Zu mir hat das, ich habe das schon in der Schule tatsächlich so im Theater gespielt und für mich war die reine Motivation, habe ich es auch schon oft gesagt, ich kann mich selbst auch nicht mehr so richtig hören, ich wiederhole es trotzdem. Mhm. Für mich war die reine Motivation, geliebt zu werden. Also dieses Loch an Liebe, das mir dann eben flöten gegangen ist, oder diese Selbstliebe, die bei mir eben noch ein bisschen mehr Training ist als vielleicht für den Durchschnittsmenschen, habe ich eben versucht zu kompensieren, ganz, ganz klassisch. Ich bin auf die Bühne gegangen und dann gab es Applaus und dieser Applaus, den habe ich erstmal für voll genommen und der hat gut getan und ich habe da irgendwie Quatsch gemacht auf der Bühne und dann haben Leute gelacht und Lachen ist tatsächlich hängen geblieben als diese Bewegung bei jemandem anderen auslösen zu können. Also, dass der Körper sich bewegt und dieses Zucken und dass jemand Geräusche macht, die er eigentlich nicht machen will. Also, dieses unkontrollierte Lachen auszulösen ist, glaube ich, das, also wirklich ein wahnsinnig schönes Geschenk für jemanden, der so danach lechzt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eine Schauspielschule besucht habe und auch da immer so ein bisschen geschielt habe auf das Komödiantische, weil es eben so laut ist, die Reaktion. Und ich wollte eben Reaktionen. Ich wollte wissen, wer bin ich in dieser Welt? Und Lachen hat schon bei mir dieses vermeintliche Selbstlieben ausgelöst. Und das ist eben das, was sich jetzt gerade abschält. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich gucke mir jetzt so Interviews von Jim Carrey an oder von dem, der gestorben ist, der Friends-Darsteller,
Matthew Perry,
der in seinen späten Interviews eben von dieser Erleichterung gesprochen hat, niemanden mehr zum Lachen bringen zu müssen. Also was das für eine Befreiung war, eine Selbstbefreiung, eben nicht mehr gefangen zu sein in dieser Not, wie hier jetzt in diesem Podcast, Entertaining, dieser Entertaining-Druck. Und ich glaube, da kommt man irgendwann hin. Und das ist so für mich gerade so ein Moment von Erwachsenwerden.
Mhm. Ja, ja. Wir kamen dahin über, wie du zum Schauspiel gekommen bist. Du hattest mit deinem Papa den Deal, du darfst die Schauspielschule nur machen, wenn du parallel studierst, und hast studiert auf Lehramt. Was ist denn die Gemeinsamkeit vom Beruf Schauspieler und Lehrer?
Na, gar nichts. Eben das Gegenteil ist die Gemeinsamkeit, das Gegenüberliegen. Also die Ambiguität wahrscheinlich. Also ich bin da... Ich habe da genau diese Anteile. Einerseits ein totales Bedürfnis nach Sicherheit und nach Kontinuität und Beamter. Ich wollte Beamter werden. Ich wollte nicht Lehrer werden. Ich wollte Beamter werden.
Du wolltest nicht, weil ich denke natürlich, da steht man auch vor 25 Leuten und erzählt denen was.
Das war nicht die Hauptmotivation. Beim Lehramt war es wirklich, ich bin unkündbar und kriege jeden Monat ganz okayes Geld. Mhm. Also diese Aussicht auf Sicherheit und bis ans Lebensende einfach durchgefüttert zu werden. Gut, ich muss auch zur Schule und so, aber ich wäre ein sehr fauler Lehrer geworden, glaube ich. Irgendwann hätte die gleichen Klausuren immer wieder aufgetischt. Alle 2 Jahre das Gleiche. Genau, und Schauspiel war eben das Wagnis, der Mut, das, was ich auch in mir trage, diese unglaubliche Offenheit und eben aber auch diese unglaubliche Sehnsucht nach Liebe.
Hattest du das Gefühl, du musst in eine Rolle schlüpfen, um von anderen geliebt zu werden, dass das mit dir selber gar nicht funktioniert?
Ja, ich wusste bis heute, merkt man ja, nicht so ganz, was ich bin. Also, weil ich so ein Gestrüpp bin aus so unterschiedlichen Anteilen, die eben auch teilweise stark im Widerspruch zueinander stehen, ist eben eine Lebensaufgabe, das so zu integrieren. Und es sind sicherlich auch Anteile von mir in diesen Rollen gewesen, aber schon war es waren oft Masken. Also meine Fühler waren sehr lange ausgestreckt ins Außen, in das, was ankommt. Also ich war so sehr publikumsnah, wollte immer der charming, funny Boy sein und das ist eben mir ganz gut gelungen. Also dieser Mangel hat eben dazu geführt, dass ich sehr genau geworden bin in der Beobachtung im Außen. Aber jetzt kommt eben eine starke Sehnsucht zu mir selbst und die Fühler gehen so ein bisschen, verkümmern so ein bisschen im Außen. Mhm. Auch das ist ein Prozess. Und ich habe dann eben entsprochen, also habe mich assimiliert. Und irgendwann kommt aber diese starke Sehnsucht, wenn du das auch erreichst, wenn du den Applaus bekommst und das Lachen, fehlt irgendwas. Und das ist, also es ist alles so, Entschuldigung, es sind alles, das muss ich immer zwischendurch sagen, weil ich finde, es sind wirklich plumpe Weisheiten. Und trotzdem erlebe ich sie eben sehr laut. Ich erlebe eben sehr plumpe Weisheiten, sehr, sehr lebendig.
Nee, ich finde auch interessant, du hast schon ganz früh in diesem Gespräch das Wort Narzissmusangst verwendet. Das ist auch was einen begleitet, wenn man sich mit dir beschäftigt. Und deswegen...
Ich war einfach ein...
Ja, das ist ja die Frage, die ich mir jetzt auch gestellt habe. Und ich habe einen Experten gefragt, Fari. Kennst du Leon Windscheid? Das ist ein Psychologe, der auch einen Podcast macht, der heißt Betreutes Fühlen. Und ich habe Leon gefragt, ich habe bald Fari zu Gast. Kannst du uns mal was über Narzissmus erzählen, damit wir überprüfen können, ob Fari wirklich einer war?
Hast du ihn auch gefragt, ob er mich als Narzissten war?
Nein, ich habe ihn nicht dich analysieren lassen. Das wäre ja Küchenpsychologie, er kennt dich ja nicht. Aber er hat mir ein bisschen Input gegeben und wir können darüber sprechen. Warte.
Hallo Eva, hi Fari. Es gibt zwei ganz wichtige Eigenschaften, die einen Narzissten ausmachen. Das ist einmal eine Grandiositätsvorstellung und dann ein Anspruchsdenken. Klingt vielleicht ein bisschen sperrig, ist aber einfach erklärt. Also mit Grandiositätsvorstellung ist gemeint, ich bin der Allergrößte. Und nicht so ein bisschen, sondern ich bin quasi gottlike. Ich bin fast wie Jesus. Also, dass Menschen erstmal ein positives Bild von sich haben wollen, sich für toll, vielleicht auch für groß halten, ist das eine. Aber jemand, der jetzt stark narzisstisch wäre, der würde das quasi in allen Bereichen sehen. Ich sehe nicht nur total geil aus, ich bin auch super im Sport, ich bin der beste Schauspieler der Welt, ich bin klüger, lustiger, sympathischer als 99% der anderen Menschen. So, das ist das eine. Und wenn ich dann das Gefühl habe, boah, ich bin so grandios und riesig und toll, dann entsteht natürlich ein Anspruchsdenken, nämlich ich muss besonders behandelt werden. Ich bin ein ganz einzigartiger Mensch und deswegen steht mir eine Extrawurst zu. Also, dass man das mal hat, so weiß ich nicht, an seinem Geburtstag, ne, da wird einem Kuchen gebacken, da wird für einen gesungen, da ist man irgendwie der Star, der im Mittelpunkt steht, das ist ja auch wieder normal. Beim Narzissten wäre im Prinzip jeden Tag Geburtstag.
Hast du jeden Tag Geburtstag gehabt?
Also ich bin ja jetzt in einer Phase, wo ich sehr viel Mitgefühl entwickle. Also auch für eben diese Notwendigkeit, Narzisst sein zu müssen. Wenn ich ihm so zuhöre, dann klingt das fast wie ausgesucht. Aber das Spannendste daran ist ja eben, dass es unbewusst stattfindet. Mhm. Und das Unbewusste, dem kann ich echt verzeihen, weil es eine Schutzstrategie war bei mir. Und ich kann damit sehr viel anfangen, was er sagt. Also ich habe eben diesen Mangel ausgeglichen durch so eine Pervertierung von mir selbst. Also ich habe schon geglaubt, ich wäre was ultra Besonderes und verdiene auch das Besondere und die besondere Aufmerksamkeit. Und ich habe auch alles dafür getan. Ich hatte auch sehr viel blinde Flecken. Und ich glaube, für diese Blindheit, also eben in den Rückmeldungen, die Rückmeldungen, ich war sehr Kritik, also sehr empfindlich, wenn es um Kritik ging, habe die auch nicht ernst genommen. Also ich habe mich über andere gestellt, eindeutig. Unbewusst. Im Nachhinein, in der Nachbetrachtung fällt mir das eben alles auf. Und inzwischen würde ich schon sagen, das ist Gott sei Dank ein bisschen ausgeglichen. Also ich begleite das. Wenn ich ein narzisstisches Moment erlebe in mir oder so, dann kriege ich den auch schneller zu fassen und so kann das auch ausgleichen oder in Kontakt bringen oder so. Also ich verurteile mich nicht mehr dafür, dass ich Narzisst war. Aber ich finde es schon wichtig, das bewusst zu machen und auch auszusprechen. Also wenn es so war.
Aber auch interessant, du sagst, das ist nichts, was dauerhaft in dir steckt, sondern das hast du abgelegt.
Naja, nee, ich erwische mich schon dabei, aber ich bin eben näher an mir selbst dran. Ich kriege mich feinfühliger mit und kann auch annehmen, wenn jemand mir eine Rückmeldung gibt, die darauf hindeutet und sagt, Meister, bleib mal, komm mal wieder runter auf den roten Teppich. Immer schön auf dem roten Teppich bleiben. So, also mein Vater ist eine ganz gute, oder meine gute alte Freunde, die mir so einen guten Klaps versetzen, wenn ich mal so Andeutung mache, das reicht hier nicht für ein Fariadim, unser Restaurant. Was das denn, was habt ihr denn da ausgewählt oder so? Da kommt dann schon mal ein Kommentar, na, reicht das nicht für den Schauschi? Und das ist eben ganz, ganz schön, weil dann gibt es dieses Innehalten und inzwischen dieses Annehmen und sagen, oh, echt? Wirklich? Oh Gott, sind drei der Meinung, ich übertreibe? Okay. Ja, dann sind nicht alle anderen die Geisterfahrer, sondern vielleicht ich.
Also man könnte ja meinen, ob jemand Narzisst wird oder nicht, das läge vor allem in der Erziehung begründet. Wie bei Fari mit seiner Mama. Da war vielleicht ein Elternteil nicht präsent genug oder immer kühl und abweisend. Und diesen Mangel überdeckt das Kind dann mit der eigenen Großartigkeit. Von Leon habe ich aber gelernt, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die auf so einen Zusammenhang zwischen Narzissmus und dem Erziehungsstil der Eltern hinweisen. Stattdessen zeigen verschiedene Messungen, dass Narzisstinnen und Narzissten tatsächlich einen höheren Selbstwert haben. Es ist also gar keine Schwäche in dem Sinne. Leon und sein Co-Host Atze Schröder haben bei Betreutes Fühlen schon mal eine komplette Folge nur zu dem Thema gemacht. Die kann ich sehr empfehlen. Also ich habe dann auch gemerkt, sowohl wenn du über Narzissmus sprichst, als auch wie ich das im Kopf hatte, dass man das immer so negativ behaftet. Und dazu hatte Leon was Spannendes noch zu sagen.
Was wirklich problematisch ist, ist, wenn der Narzisst, der von sich denkt, ich bin der Größte, der Tollste, ich habe besonders hohe Ansprüche, darf besonders hohe Ansprüche an andere, ans Leben haben, wenn da dann der Applaus ausbleibt, wenn keiner mehr klatscht, es keinen Zuspruch mehr gibt, das können die dann wirklich wie so eine tiefe Kränkung erleben und dann kann es kritisch werden. Aber, das finde ich eigentlich besonders wichtig, das sagt die Forschung eben auch, Menschen, die so sehr von sich eingenommen sind, vielleicht sogar selbstverliebt, was ja auch wieder erstmal doof klingt, die leben oft psychisch gesünder. Und vor allem haben die ein sehr, sehr positives Bild von sich, einen sehr, sehr hohen Selbstwert. Und Mitya Back, der Narzissmus eben erforscht, sagt, naja, wir können auch eine Reihe von Dingen von Narzissten lernen, nämlich, dass die anderen Menschen begeistern, wie man Ziele setzt und die dann auch wirklich hartnäckig verfolgt, vielleicht auch so ein Stück weit einen Veränderungswillen, ich pack was an und ziehe das dann auch durch, neue, innovative Dinge anstreben, das sind alles Pluspunkte. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben oft so das Bedürfnis, eine Normalität zu schaffen. So muss ein Mensch sein. Und wer dann anders ist, zum Beispiel, weil er besonders stark narzisstisch ist, der gilt sofort als falsch. Das ist aber eigentlich Bullshit. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo Menschen unterschiedlich sind. Und dann kann starker narzisstischer Zug natürlich eine Ecke sein, eine Kante sein, womit man auch mal aneckt. Aber es hat eben auch eine Reihe von Pluspunkten. Genauso wie wir Menschen brauchen, die besonders mutig sind, aber wir brauchen auch in der Gesellschaft zurückhaltende, ängstliche, vielleicht eher abwägende Menschen. So der Astronaut auf dem Mond, der ist total mutig, aber die im Ground Control, die brauchen andere Persönlichkeitseigenschaften. Und das ist auch ein Stück weit bei Menschen mit narzisstischen Zügen so. Wir brauchen auch welche, die charmant und begeisternd und voller Energie und total von sich überzeugt, vielleicht hier und da vorne weggehen.
Ja, ich war nie, also diesen Anteil von Narzissmus habe ich ehrlich gesagt nicht so stark ausgeprägt gehabt, diesen Durchziehen und Selbstwert.
Aber das andere begeistern doch wahrscheinlich schon.
Ja, genau.
Das ist ja auch im Sinne von Show machen.
Genau, so. Genau. Immer die Show, immer Aufmerksamkeit. Die Show begeistern, auch anstecken. Genau, ruhige Töne waren mir fremd. Ich war in jeder Gruppe immer sehr, sehr laut und launisch und musste immer die Lacher ziehen. Hat vielleicht auch Lebendigkeit reingebracht, aber eben auch viel ausgeblendet. Und im Moment interessiere ich mich ein bisschen mehr für die leisen Töne und für die anderen. Es war eben die ganze Zeit ging es um mich. Stand auch in meinem Abi-Heft.
Ja? Ja? Wieso? Was stand da?
Die Welt dreht sich um mich. Habe ich Platz 1.
Okay. Ja. Habt ihr so Abstimmungen gemacht? Okay.
Ja, scheiße. Knackarsch. Hatte ich Knackarsch. Zweiter Platz hinter Gabriel.
Grüße gehen raus.
Ja. Oh, Arschgesicht. Das hat mich gekränkt, zum Beispiel, dass ich nur Platz 2 war.
Aber dafür warst du anders Platz 1.
Ja, aber auf diesem Scheißplatz. Die Welt dreht sich um mich. Das hat wehgetan, ja, dieser Spiegel von der ganzen Gruppe.
Du hast gerade gesagt, du warst nicht so der Typ, der andere mitzieht oder der was initiiert, ein eigenes Projekt startet. Ich habe jetzt beim Blick in deine ja sehr umfassende Filmografie, die du gemacht hast, da fällt einem ja sehr schnell auf, dass es zwei Freundschaften gibt, die das entscheidend geprägt haben. Der eine ist Til Schweiger, mit dem du, ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 6, 8 Komödien gemacht hast. Dann wart ihr später das Hamburger Tatort-Duo. Und dann kam eben 2017 auch noch Jerks mit Christian Ulm. Wie haben diese Freundschaften deine Karriere geprägt, aber vielleicht auch dein Leben darüber hinaus?
Oh Gott, da soll ich jetzt hin. Ja, okay. Ja, also es ist eine tiefe Dankbarkeit geblieben. Ich weiß nicht, für den Kontext ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Till und ich gerade so ein bisschen so eine kriselnde Stimmung erleben. Er hat das auch öffentlich gemacht, dass er enttäuscht ist von mir, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, als es ihm so schlecht ging und auch davor schon. Aber dass er da so ein bisschen vermisst hat, dass da ein Farid, für den er so da war, dass der sich nicht gemeldet hat. Das ist so das Letzte, was in der Öffentlichkeit schwirrte zu unserem Verhältnis. Und ich würde das total gerne mit ihm selbst klären. Das mache ich auch noch. Das habe ich mir fest vorgenommen, aber sammel da ganz schön in mir danach, weil es schon auch viel erzählt. Dieses Loslösen, dieses Mitgehen, auch mit sich an die Hand nehmen lassen, auch Till begeistert zu haben, miteinander irgendwie wirklich auch schöne Zeiten gehabt zu haben und gleichzeitig irgendwann das Gefühl zu haben, ich muss jetzt meinen eigenen Weg weitergehen oder erstmal, also ich hatte dann auch wirklich Krisenphasen und das hat er gar nicht mitbekommen. Und dass ich da so aus dem Kontakt gegangen bin, ohne mich weiter zu melden, das schmerzt mir auch. Da merke ich, das möchte ich mit ihm in Kontakt bringen und das werde ich auch. Und ich hoffe, dass wir da nochmal eine Möglichkeit bekommen, uns irgendwie anzunähern. Er ist für mich einfach eine unfassbar wichtige, auch glückliche Begegnung in einer Welt, in der es auch einfach Glück braucht. Und uns verbindet wirklich einiges auf einer emotionalen Ebene. Also ich habe ihn häufig besucht auf Mallorca und in so ruhigen Zuständen, wenn wir eben nicht im Stress, im Kampfmodus Set oder er hat irgendwelche Probleme mit, ich weiß nicht was, als er das Geflüchtetenwohnheim bauen wollte, viel Anfeindung von rechts, dann gab es jetzt, glaube ich, andere Aspekte, die ihn da mit der Welt verbunden haben oder in Konflikt gesetzt.
Dieser Konflikt, diese Vorwürfe gegen Til Schweiger sind letztes Jahr öffentlich geworden. Der Spiegel hatte damals berichtet, am Filmset von Manta Manta, zweiter Teil, sei Schweiger betrunken gewesen und ausfallend gegenüber Crewmitgliedern geworden. Einen Vorgesetzten der Produktionsfirma Konstantin soll er sogar ins Gesicht geschlagen haben. Es habe hoher Druck geherrscht und Til Schweiger sei regelmäßig ausgerastet, auch schon bei früheren Produktionen. Das Ganze hat dann eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen und Zustände in der deutschen Filmbranche im Allgemeinen ausgelöst. Til Schweiger und die Produktionsfirma Konstantin haben das alles erst abgestritten, dann aber doch einige Sachen zugegeben. Schweiger hat gesagt, er wolle an seinem Alkoholproblem arbeiten. Er sei betrunken, nicht er selbst gewesen. Im Zusammenhang mit diesen ganzen Vorwürfen hat er auch Fari öffentlich kritisiert. Darüber hatte der ja eben gesprochen. Bei Matze Hilscher im Podcast Hotel Matze meinte Schweiger, dass es ihn schon sehr bewegt habe, dass Fari sich gar nicht mehr gemeldet hätte, obwohl der ihm so viel zu verdanken hätte. Und das sagt Fari ja auch selbst.
Wir haben irgendwie auf irgendeiner tiefen Ebene schwingen da zwei wie Geschwister. Irgendwas Geschwisterliches. Auf einer Humorebene hat sich das oft gezeigt und wir haben, glaube ich, beide eine tiefe Sensibilität, die wir teilen und so eine Verletzlichkeit, wo wir uns irgendwie die Gesellschaft sehr genossen haben. Und das war wirklich schön. Und dass er mich da auch gesehen hat in dieser bekloppten Rolle, die ich bei Wo ist Fred gespielt habe.
Und mich war euer erstes gemeinsames Projekt.
Ja, ne? Genau. Ja. Und das hat er gefeiert und sich daran gefreut und diese Euphorie, die er so zulassen konnte und diese Mitfreude und so, das werde ich auch nicht vergessen. Also wie er seine SchauspielerInnen geliebt hat, das gab's so nicht wieder. In einer fast kindlichen Weise, was ihm ja auch oft um die Ohren fliegt, ist eben dieses dann unaufgeräumte, vielleicht manchmal intuitive, impulsive. So. Aber das habe ich so eigentlich nie wieder erlebt. Diese Freude im Schneideraum, wenn er dir was zeigt, mit Tränen in den Augen und mich da immer wieder mitzunehmen in diese großen Projekte, in diese große Welt, auf diese Feiern und so, das war schon eine echt geile Zeit, muss man wirklich sagen. Und gleichzeitig gab es dann so Dinge, die aber irgendwie in sein Privates reichen. Und da möchte ich irgendwie öffentlich jetzt nicht so drüber, auch nicht referieren oder sagen, was das mit mir gemacht hat. Aber es gab eben auch Anteile, Dynamiken, die zu einer Entfremdung geführt haben. Oder auch mich irgendwann so, ja, irgendwann musste ich zu mir selbst. So, das ist die eine Figur. Wie wirklich in Anteilen was Brüderliches und tiefe Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass wir nochmal irgendwie einen Raum bekommen, in Austausch zu kommen, ganz privat. Dass da so ein Frieden einkehrt auf dieser Ebene. Und auf der anderen Seite ist es Christian Ulm, der ist einfach ein Genie, mit dem ich arbeiten durfte, der auch was in mir sieht, was ich ja selbst immer nicht so mir zugestehen kann, noch nicht so gut. Und mit dem wir eben diese unglaubliche Jerks-Sache gemacht haben, die für mich auch heilsam war, weil ich war kurz davor abzuspringen und wollte nicht mehr Schauspieler sein. Und dann kam eben Jerks und Christian Ulm und sein Talent, sein Regietalent, sein Drehbuchtalent, sein Schnitttalent ist ja wirklich auch ein unfassbarer Cutter. Und eben in seinen Entscheidungsprozessen für mich ein unglaubliches Vorbild und unübertroffen. Also in einer guten Welt würde der überhäuft werden, glaube ich, mit Anerkennung. Kriegt er auch. Aber es ist wirklich, also für mich, das trifft da, das resoniert da auf einer anderen Ebene, auf dieser Lust an der Selbstdemontage, dieser öffentlichen Selbstzerstörung, aber so eben stellvertretend und sehr, sehr fein und gleichzeitig laut. Also diese Gleichzeitigkeit aus fein und laut, das ist echt toll.
Für den Fall, dass ihr Jerks nicht kennt, erkläre ich vielleicht einmal kurz, was an dieser Serie so besonders ist. Sie ist improvisiert. Es gibt zwar durchaus ein grobes Drehbuch darüber, was in jeder Folge passieren soll, aber die Dialoge werden nicht vorgeschrieben. Und vielleicht noch wichtiger, die Serie tut ziemlich weh. Sie ist zwar lustig, aber wer Fremdschämen nicht gut abkann, der hält das wirklich kaum aus. Fari spielt da zusammen mit Christian Ulm die Hauptrolle. Sie spielen sich selbst, zwei Freunde in Potsdam. Und gleichzeitig hofft man, dass sie eine sehr überzeichnete Version von sich selbst spielen, denn es wird eigentlich permanent richtig unangenehm.
Wir haben angefangen.
Ja, alles klar. Ich nehme Sie mit.
Ja.
Ich schon okay, ne?
Ja. Hey, hier, vielen Dank.
Schön atmen, schön.
Warte mal ganz kurz. Ruf mich an, ja? Ja, warte mal, bitte ganz kurz, ganz kurz.
Oh. Ja, wunderbar, sehr gut.
Okay. Ich habe Angst, ich habe echt Angst. Ich fürchte mich wirklich.
Das ist Routine, das ist Routine.
Hey. Jetzt geht das los, jetzt fängt die Hölle an. Jetzt fängt der ganze Terror an.
Verstehe ich nicht.
Ja. Das ganze Gemetzel, dieses Aufgedehne, die Scheide wird gedehnt, das Blut und so, die Stückchen. Ich, Mutterkuchen, Dammriss, kacken die da hin. Ich will sie nicht verlieren, ich will Philine nicht verlieren.
Das ist Routine, das machen die hier tausendmal, vergiss sie nicht. Alles gut. Niemand stirbt mehr bei einer Geburt.
Sie hat so eine schöne Scheide. Wie so ein Kunstwerk, wie das so schön aufgeteilt und so eng und so umfasst dich und zart und so. Und so eine Geburt, da wird das gedehnt, da wird das gestreckt und so und gerissen und so. Und dann bleibt da auch was.
Nein.
Da bleibt so eine Höhle.
Nein, das
doch.
Sich, das bildet sich alles zurück.
Das ist Quatsch.
Das ist ein Klischee.
Nein,
so bleibt.
Das ist das Klischee.
Nein, es bildet sich zurück.
Es bleibt so eine Höhle, so eine kindskopfgroße.
Das stimmt nicht.
Mir war nicht bewusst, dass ihr beide euch wirklich schon als Schüler kanntet. Das und was?
Das war eine Lüge. Wir haben gelogen.
Okay, seit wann kennt ihr euch?
Wer es glaubt, wird selig. Ein Kinofilm, Markus H. Rosenmüller. So eine Komödie, so eine bayerische, lustige.
Gut, da bin ich erleichtert. Also es ist wirklich, weil es stand jetzt irgendwo, während ich recherchiert habe und ich dachte, ich hatte Christian schon im Podcast. Warum ist mir das damals nicht aufgefallen?
Hat er einfach weitergelogen?
Nee, da hat er das nicht erzählt. Ich hatte es jetzt, als wir zu dir recherchiert haben, kam das auf einmal und ich war so, was? Und da stand was von Judo und ich dachte so, hä? Ihr lügt einfach.
Ja, weil die Öffentlichkeit eh ein verlogenes Konstrukt.
Ich gebe mir hier wirklich Mühe gerade, Fari. Wir haben von Therapiestunde gesprochen.
Ich bin ja auch wahnsinnig aufrichtig bis jetzt.
Okay, jetzt bekomme ich hier gleich auch eine Sinnkrise. Da rackert man sich ab und versucht sich so gut wie möglich vorzubereiten auf seine Gäste. Ich meine, die sollen ja auch merken, dass man sich ehrlich interessiert. Und dann verbreiten die einfach Lügen. Nee, im Ernst, das ist natürlich so ein Ding. Rein theoretisch können die Leute mir hier kompletten Quatsch erzählen. Klar machen wir Faktenchecks, wenn es zum Beispiel um historische oder politische Dinge geht. Ihr hört mich ja auch oft genug Themen einordnen oder nochmal erklären. Aber wenn es um persönliche Biografien geht, da komme ich halt an meine Grenzen. In der Regel kann ich nicht recherchieren, ob jemand eine Anekdote noch ein bisschen aufhübscht, zuspitzt oder sich sogar komplett ausdenkt. Ich kann umgekehrt sogar ein kleines bisschen verstehen, dass man als jemand, der richtig viel interviewt wird, irgendwann so eine, ja, diebische Freude daran entwickelt, ein paar Falschinformationen in die Welt zu setzen. Lügen kann witzig sein, wenn man selbst der Lügner oder die Lügnerin ist und wenn niemand zu Schaden kommt. Aber wer wird schon gerne angelogen? Ich ganz bestimmt nicht. Und ich will natürlich auch nicht, dass ihr angelogen werdet. Aber versprechen kann ich es nicht. Insofern gut, dass Fari wenigstens diese Lüge hier gerade aufgeklärt hat. Aber es ist auch interessant, wo du hingehst. Ich kam eben von...
Ja, klar,
ja, pass auf. Ich kam eben von... Du bist kein Initiator, dann denke ich an diese beiden Männer, die ja immer in den Projekten, die ihr gemeinsam gemacht habt, noch zusätzliche Rollen hattet. Also ihr wart beide Schauspieler, aber Til Schweiger und Christian Ulm waren auch die Produzenten, die Regisseure. Und da habe ich mich eben gefragt, wie ist das, wenn man mit einem Freund solche Projekte macht und der hat aber noch viel mehr Verantwortung? Also ging es dir damit gut oder gab es dadurch auch so ein komisches Gefälle, das gar nicht so gut war?
Ja, es gibt immer auch ein Gefälle. Teilweise aber eins, was ich total nachvollziehen konnte und auch gerade weil da so viel Verantwortung ist, eben auch gut mit umgehen konnte und auch es völlig okay ist. Und gleichzeitig gibt es auch Kränkungsmomente, also wo eben das Freundschaftliche plötzlich in den Hintergrund treten soll für eine Anweisung oder so. Aber das macht, also ich weiß nicht, spielst du auf Machtmissbrauch an?
Nee überhaupt nicht. Nee, einfach drauf, wie ist das mit einer Freundschaft, wenn man dann so intensiv zusammenarbeitet und beide unterschiedliche Aufgaben haben? So.
Genau. Es ist mit beiden, sind beide schon so Kaliber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen sehr gemütlichen Anteil in mir, der eben auch in diesem Fahrwasser, was sie da so ausbreiten, also eben so ein bisschen trittbrettmäßig da hinterher schlurft. Und ich lasse mich dann da, also da ist das Anti-Autoritäre in mir überhaupt nicht. Da gibt es echt so einen autoritären Charakter, der sich so auch gerne so ein bisschen mitziehen lässt, dann auch ein bisschen empört ist, wenn ich in meinen Freiheiten hier und da eingeschränkt bin. Aber eben im Bewusstsein für deren Verantwortung ist das schon in Ordnung, dann auch mal Knecht sein zu müssen. Also das spiele ich dann eben mit. Außerdem waren die also relativ offen für meine Ideen. Insofern kann ich da gar nicht zu laut jammern.
Wir haben uns ja am Jerk-Set kennengelernt. Ich durfte in der letzten Staffel bei so zwei Szenen mitspielen. Und Moment mal, hast du nicht auch eben, als du reinkamst, gesagt, dass du daran eine ganz komische Erinnerung hast? Warum denn?
Naja, ich hatte eine Befürchtung, dass du, weil einige Leute ja tatsächlich wirklich das nicht trennen, Jerks und oder keine Vorstellung von mir haben. Die sind sehr misstrauisch geworden, seitdem es Jerks gibt. Und es gibt schon Leute, die mich wirklich so, die eben sich die Zeit nehmen, um wieder Vertrauen zu bekommen. Und wir haben uns ja wirklich eigentlich nur, fast nur in der Szene sind wir uns begegnet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Was war denn das? Weißt du das noch?
Ich weiß noch, dass es auch so eine Anmachszene war.
Genau, ich habe gleichzeitig versucht, dich anzubaggern. Ja. Also einerseits dich sexualisiert, also so mir fest vorgenommen von Weitem, habe ich Christian schon gesagt, die mache ich heute, die mache ich klar. Also ich spreche jetzt aus der Rolle heraus. Ja,
und wir spoilern auch nicht.
Das ist doch Eva Schulz. Ja. Alter, das ist auch eine Granate, ne? Kennst du sie?
Ich war einmal in ihrem Podcast, ja.
Das ist toll.
Ja, die ist ja nett.
Ja, so tolle Ohren, die ist so blass. Ich mag das. Die Haut wird dann so zerbrechlich, weißt du? Da gehe ich gleich mal rüber und schicke ihr Signale rüber, dass ich offen bin für Fokussex und so. 100%, dass die heute Nacht bei mir anklopft. 100%.
Ja, Eva Schulz. Mhm.
Ne? Lass mal gucken.
Hi, Janine.
Hey,
ja. Hallo.
Hey, Eva.
Dich auch mal kennst,
und dann komme ich da eben an, aber wirklich so auf ungeschickte Weise und versuche auf politisch zu machen und bin dabei wahnsinnig rassistisch und so. Und das war es eigentlich. Viel mehr haben wir uns dann ja auch nicht mehr. Und dann haben wir noch vielleicht Danke und Tschüss gesagt. Und ich war mir nicht so sicher, was du glaubst, was davon anteilig vielleicht vorhanden ist, was ich da so als Befreiung nutze. Es gibt ja einige Künstler, die nutzen dann auch diese Fassade, ach, das ist nur eine Rolle, eben auch, um ihr eigenes eigentlich endlich mal ausleben zu dürfen. Und andere versuchen damit eben was zu konterkarieren oder so. Und was hast du denn gedacht?
Ich habe, glaube ich, genau den Fari getroffen, den ich halt aus Jerks kannte. Du heißt ja nun dummerweise in der Rolle auch so. Deswegen, also den habe ich getroffen und ich fand es einfach super spannend, mal an so einem Filmset zu sein. Das ist man ja als Journalistin nicht. Also für mich war das ein toller Tag. Ich fand das spannend und aufregend. Ich habe damals schon Leute gefragt, wie ist denn der Fari so, weil ich gehofft habe, dass wir uns irgendwann mal sehen. Ja. war toll, ich hatte so alte Notizen. Na, für diesen Podcast. Ich habe so eine, in meinem Handy, so eine Dauernotiz von: Wenn ich diese Person irgendwann mal zu Gast habe, was will ich die fragen? Und da stand dann zum Beispiel drin, dass ein Kollege hat mir beim Catering in der Mittagspause gesagt, also nur gute Sachen über dich. Da hat niemand jetzt irgendwas Schlechtes gesagt.
Warum sagst du das so? Warum ist das so wichtig?
Ja, weil du gerade Angst hattest, dass bei mir was anderes hängen bleibt.
Ich lächze doch nach endlich
das, mal. Das Einzige, was er gesagt hat, war, dass du immer sehr präsent bist und sehr in diese Rollen reingehst. Und dann, ich weiß nicht, ob er es wusste oder die Vermutung hatte, dass es deiner Familie manchmal auch zu viel wird, wenn du dann gar nicht mehr rauskommst, sondern dann kommt eben der Jerks-Fari nach Hause und dass das anstrengend wird. Und das fand ich eine lustige Vorstellung. Aber ich bin wirklich mit einer rundum positiven Erinnerung daraus. Und vor allem hatte ich ja dann diesen wunderschönen Moment, als Monate später die Staffel ausgestrahlt wurde und meine Freunde alle ausgerastet sind, weil sie dachten, was machst du bei Jerks? Was ich aber damals bei dem Drehtag nicht wusste, ist, dass damals schon, glaube ich, klar war, dass es aufhören würde. Und das stelle ich mir auch hart vor, weil du hast ja gerade beschrieben, wie wichtig dieses Projekt dir war, dass du dich da nochmal neu entdeckt hast, auch im Schauspielersein. Und dann entscheidet eben der Freund, ich gebe dir davon aber nicht mehr, das hört jetzt auf.
Ja, es ist ja, es gibt ja Gott sei Dank ein bisschen mehr Kontext. Ich weiß ja, ich erlebe ihn ja. Ich erlebe ja diesen Freund, der schreibt, dann dreht und dann wieder schneidet. Und dann wieder schreibt, dann wieder dreht, dann wieder schneidet. Ja. Während ich geile Pausen habe zwischen all diesem und schon mecker, wenn ich zum Nachsynchron muss und oder zur Kostümprobe. Also insofern wäre ich auch kein Freund, wenn ich nicht auch seine Situation ein bisschen nachvollziehen könnte und sagen könnte, das ist in Ordnung, dass du das hier entscheidest, weil du bist schon noch ein bisschen mehr die Mutter des Projekts. Und gleichzeitig natürlich ein Verlust, ein wahnsinniger Verlust und aber auch ein Feiern dafür, wie unkorrumpierbar er da ist. Also sozusagen nicht vom Misserfolg gebremst zu werden, sondern im Moment einfach der eigenen, des eigenen Einsehens, jetzt brauchst du eine Pause. Mit allem, was damit zu tun hatte. Und ich finde das toll und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas kommt eh immer wieder von Ulm, aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir in 10 Jahren einfach nochmal Jerks machen. Und also es ist irgendwie auch ein ewiges Projekt, auch wenn es endet.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er in 10 Jahren auf einmal so viel Material hat, dass er sagt, das muss jetzt noch irgendwo hin.
So alte Herren bieten, glaube ich, auch nochmal.
Oh ja, stimmt, da liegt Material. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben aus dem Fragebogen, den du ausgefüllt hast, weil mich das neugierig gemacht hat. Und zwar steht da, ich hatte mal Ärger mit der Polizei, weil ich gegen Nazis demonstriert habe. Was war da los?
Ja, ich habe einfach in der klassischen Zeit in Hamburg gab es eine gute Zeit, wo regelmäßig Nazi-Aufmärsche eben einen Gegenwind gespürt haben. Und dann wurde eben durch die Schanze gelatscht. Oder 1. Mai war auch so eine Veranstaltung und ich habe da, aber wie weit lasse ich mich jetzt auf dieses Thema ein, weil es ist eben ein Riesenfeld. Aber ich habe dort, was ich dort konkret erlebt habe, ist reine Polizeigewalt. Also wirklich aufs heftigste Polizeigewalt, die mit Anlasshunger dort standen. Und da musste einer auch nur irgendwie ein Funken von ja, weiß ich nicht. Es gab natürlich Vollidioten auf beiden Seiten, keine Frage. Aber das, was ich da erlebt habe, wie da friedliche Feste prügelnd aufgelöst wurden, das war stand in keinem Verhältnis. Also jeder Mensch, egal welcher politische Couleur, hätte das gesehen. Und das hat mich schon geprägt. Und gleichzeitig habe ich eben auch bin ich ein großer, großer Feind von Pauschalisierung. Und deswegen habe ich so ein bisschen gerade so eine Vorsicht, darüber zu sprechen. Aber das war eben so da.
Es ist ja auch bekannt, dass in Hamburg am 1. Mai es immer besonders krass ist.
Ja, also das ist genau. Absolut. Und ich will mich da auch nicht, gibt da sicherlich auch Gründe. Aber es ist eben hochgeschaukelt und das, was ich erlebt habe, das 1. Mai Fest, das war eben erstmal noch nicht abends und es brannten noch keine Barrikaden, es flogen auch keine Flaschen, war eben wirklich der Versuch, jetzt gibt uns einen Grund, die sind da durchmarschiert, immer wieder, provokant, durch Familien auch, haben weggeschubst und so weiter und dann hat einer mal irgendwie ein bisschen zurückgeschubst und dann ging die Schlägerei los und das Geknüppel und da wurden wirklich echt einige Leute krankenhausreif geprügelt. Ich hatte einfach viel mehr Angst vor diesen Polizisten damals als vor weiß ich nicht, den schwarz gekleideten Leuten. So, das war meine eine Erfahrung mit Polizei. Ich hatte auch noch ganz andere, auch wunderschöne. Ich habe jetzt zum Beispiel immer richtig, richtig herzliche Blicke, wenn ich beim Security bin, beim Fliegen durch die Security, irgendwie diese unfassbar gelangweilten, da dort abgestellten und die da echt im Stehen und mit diesen eingefallenen Gesichtern stehenden Polizisten, den erhellt das Gesicht, wenn ich da vorbeikomme, dann quatschen wir kurz und man guckt sich irgendwie freundlich, wohlwollend an. Ich weiß auch nicht. Und es ist so eine kleine Begegnung, die ich eben auch mit Polizei habe. Das brauche ich gerade als Ausgleich, damit das nicht so allein dasteht. Aber ich kenne auch diese Gewalt.
Ich finde ja auch spannend daran, dass du eben auf Demos gegangen bist. Machst du das heute noch? Und hat das für dich funktioniert oder funktioniert eine Demonstration für dich als so eine politische Ausdrucksweise?
Naja, als Verbindungsmoment mit Gleichgesinnten, als Abgleich, oh, ich bin nicht alleine, wir sind viele, wir sind, also das, was ich Informationen so aus dem Internet mir so raussauge an Grauen und Abgründen, braucht eben auch einen Abgleich zwischendurch mit Realität, mit Außen. Und diese Begegnungen waren schon sehr wichtig. Und diese Zeichen, dieses Zeichensetzen, ja, war mir damals wichtig, das Politische überhaupt sehr viel wichtiger. Im Moment bin ich politisch auch sehr stark bewegbar, aber habe überhaupt keine Ausdrucksweise dafür gefunden. Bin eben in dieser Einkehr ins Innere, in dieser Erinnerung, in diesem Versuch, hinter diesen Panzern mich selbst zu entdecken. Und dann fehlt da im Moment auch noch eine Vorstellung, wie das in Ausdruck gehen kann. Da ist eine Sehnsucht auch oder so ein Pulsieren, ein Druck. Ich spüre einen Druck, einen inneren auch. Ich müsste, also Klima und autoritäre Veränderungen in der Welt, Faschismus in Regierung. Und gleichzeitig spüre ich, ich weiß noch nicht wo, was ist eigentlich mein Feld, weil ich eben ja auch so ein Kind aus unterschiedlichen Anteilen bin, eben auch sehr zerrissen, groß geworden, mit sehr unterschiedlichen Anteilen ausgestattet ist, war mein Blick auch auf die Welt immer sehr differenziert. Sehr, sehr differenziert, immer sehr ausgleichend, sehr integrierend. Und das habe ich, glaube ich, auch reingeschrieben in diesen Fragebogen, eben ein großes Thema für mich, diese Gleichzeitigkeiten der Welt, diese Spannungsverhältnisse eben auch auszuhalten und versöhnlich miteinander zu integrieren. Und deswegen schiele ich immer mehr in Richtung Demokratie als Projekt, also weil die Demokratie eben dieses Beziehungsmodell ist auf so großer gesellschaftlicher Ebene. Ja, eben der Versuch, eben unter, also eine große Familie eben unter einen Hut zu bekommen, unterschiedliche Bedürfnisse zu vereinbaren und eben nicht das Autoritäre, das eine, das Ideologische zu laut werden zu lassen. Und dafür ist es wirklich ein Kunstwerk. Und vielleicht muss man diesem Kunstwerk eben helfen. Das ist eben auch ein Lebenswerk, auch Arbeit. Aber das sage ich jetzt so kitschig daher und habe dafür noch überhaupt keinen Ansatz in mir und noch keinen starken Impuls, das wirklich dann auch umzusetzen. Ja, im Moment braucht es eben das Innere und dann kommt das Äußere auch dran. Aber ich möchte auch nicht im Schneidersitz den Bach runtergehen, meditierend, nicht mitbekommen, dass das Außen eben auch eine Kraft braucht, auch eine Wut vielleicht.
Schön, jetzt hast du selber den Zirkel gemacht. Die letzte Frage, die ich mir gerade stelle, also ich finde erstmal total schön, dass du, obwohl du in dieser Suche mittendrin steckst, gekommen bist. Ich glaube, ganz viele Leute hätten gesagt, ich kann jetzt gerade kein Interview geben, ich kann mich nicht nach außen abbilden, weil ich es gerade nicht weiß. Und ich glaube aber, so viele Leute können damit auf irgendeine Weise was anfangen, weil es ihnen ja selber so geht, dass es total gut tut, das mal zu hören. Also danke, dass du gekommen bist. Und ich frage mich aus deiner Erfahrung, aus früheren Suchen, was glaubst du, wie lange dauert es noch? Also was glaubst du, wann hast du das nächste Plateau erreicht, denkst du so, okay, gib mir noch ein paar Wochen, gib mir ein halbes Jahr. Hast du gerade so ein inneres Licht am Ende des Tunnels oder womit rechnest du?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil es ganz viele Lichter natürlich sind auf einem Weg. Ich glaube, das ist auch nicht, suchen klingt auch wirklich völlig, völlig verwirrt, weil es ist schon auch zwischendurch ein Finden. Es ist eben ein Gehen auf einem Weg, von dem ich immer mal abkomme und dann muss ich mich erinnern, wieder auf diesen Weg zu gehen oder will ich mich erinnern und das gelingt mal besser und mal schlechter und ich gehe auch, es gibt dieses schöne Lied von Annette Louisanne,
ja.
die schönsten Wege sind aus Holz und das ist eben so auch holprig und es gibt auch mal einen Splitter und so, aber es latscht sich da ganz gut und solange ich das den Eindruck habe, auf diesem Weg irgendwie zu sein und daran noch anzudocken, fühlt es sich alles okay an. Und da muss ich auch überhaupt nicht ankommen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also es ist jetzt nicht die Sehnsucht nach Erleuchtung, sondern es ist eigentlich eine Sehnsucht nach Frieden, Freude und Lebendigkeit. Wirklich, ach Mann, klinge ich plump, ey. Das wird so ein richtiger ESO-Podcast. So, egal. Naja, es ist so. Es ist jetzt so. Das ist meins und dazu stehe ich. Und ich bin eben vielleicht ein bisschen später als andere auf diesen Weg gekommen, weil ich eben lange von Narzissmus erdrückt war und von der Suche im Außen. Und jetzt ist eben diese Freude an diesen jungfräulichen Momenten im Innen gerade groß. Und das ist eben mein, ja, du hast recht, ich bin hierher gekommen und die Hoffnung ist eben, dass dieser etwas ungenaue Zustand auch resoniert und vielleicht auch eine Berechtigung hat, geteilt zu werden. Aber weißt du, was richtig merkwürdig ist die ganze Zeit dabei? Dass es so einseitig ist. Es ist eben dieses Fragen und Antworten, das stimmt was nicht. Weil ich bin hier, und das sage ich wirklich, und das aufrichtig, brauche ich gar nicht betonen, nur weil es eine Sympathie gab. Zwischen, also das ist eine Sympathie zu dir. Ich habe ganz viele Podcasts abgesagt in dieser Promo-Phase, was ist nämlich eigentlich eine Promo-Phase. Eigentlich habe ich einen Auftrag.
Apropos, es gibt noch eine neue Serie.
Ja, genau. Nee, genau, ich bin ja hier auch in einer Rolle. Also ich habe ja auch eine Rolle, eine Aufgabe als einer der Hauptdarsteller aus einer neuen Serie eben auch Werbung zu machen und zu trommeln und so weiter. Und da gibt es dann eben in diesen Phasen Angebote, willst du zum Podcast von Eva? Ja, und ich habe hier wirklich ja gesagt, weil da irgendwas resoniert, weil da irgendeine Sympathie ist dir gegenüber, die ich schon gespürt habe, irgendetwas, wo ich sage, okay, darauf lasse ich mich ein. Da spiele ich dann eben auch anteilig die Rolle und darf dann trotzdem auch ich sein, wer auch immer das ist, der sich da gerade zusammen bastelt.
Ja, danke dafür. Wirklich. Für mich hat das sehr gut funktioniert.
Ja, danke für die Bestätigung.
Ich lasse dich jetzt hier raus, Fari. Vielen Dank für diese gute Stunde.
Hey, danke dir.
Das war eine gute Stunde mit Fari Yadin. Und jetzt versteht ihr, was ich am Anfang mit Therapiestunde meinte, oder? Ich habe über diese Begegnung in den letzten Tagen immer wieder nachgedacht. Einerseits fand ich es wirklich besonders, einen prominenten Gast zu haben, der so persönlich erzählt, was ihn gerade im Innersten beschäftigt. Andererseits war das ja auch voll das Klischee, so vom Schauspieler, der ganz schön um sich selbst kreist. Vielleicht ist Fari ja immer so und es ist gar nicht nur eine Phase. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern eher als Beobachtung. Wer sich solche existenziellen Fragen stellt, der hört doch nicht irgendwann damit auf, oder? Weil es ja gar keine definitiven Antworten gibt, sondern immer nur Anhaltspunkte, Sichtweisen oder noch mehr Fragen. Fragen sind mein Job. Durch diese Folge habe ich viel über meine Arbeit und über diesen Podcast nachgedacht. Ob es wirklich eine gute Stunde wird, hängt ja nicht nur vom Gast und meiner Vorbereitung ab, sondern so, so oft auch einfach vom Timing. Jedes Interview ist eine Momentaufnahme. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Sportlerin vor oder nach dem Turnier interviewe, einen Politiker im Wahlkampf oder in der Sommerpause, einen Künstler an einem langen Promotag oder in der freien Zeit zwischen zwei Projekten. Apropos Promo, ich will jetzt zumindest noch einmal kurz erwähnen, dass Fari eine neue Serie draußen hat. Der Upja heißt sie und läuft bei Join. Darin spielt Fari übrigens nach Till Schweiger und Christian Ulm wieder in Kombination mit einem guten Freund, nämlich Rocco Schamoni. Und der Humor ist auch nicht weit weg von Jerks. Jedenfalls, ich freue mich, dass ich diese Momentaufnahme von Fari machen konnte. Ihn kurz in seiner Suche festhalten mit all diesen Fragezeichen. Und apropos Fragezeichen, falls ihr jetzt noch mehr Interviews hören wollt, empfehle ich euch die gute Stunde mit Christian Ulm oder mein Gespräch mit Leon Winscheid, der ja nicht nur ein versierter Psychologe ist, sondern mir damals auch erzählt hat, wie es war, mit gerade mal 26 bei Günther Jauch die Million zu gewinnen. Und falls ihr Deutschland 3000 Power-Fans seid und euch jetzt denkt, die Folgen kenne ich doch längst, dann würde ich euch zu Machiavelli schicken. Das ist ein Podcast von meinen Freunden Jan Kawelke und Vassili Gollot. Der eine liebt Rap, der andere Politik. Und in diesem Format bringen sie beides zusammen. Zuletzt hatten sie zum Beispiel Vizekanzler Robert Habeck gemeinsam mit Rapper Sohobani zu Gast. Und ich durfte in einer anderen Folge mit der Musikerin Ali Neumann darüber diskutieren, wie man überhaupt noch diskutiert in diesen gesellschaftlich so angespannten Zeiten. Als jemand, die mehr auf der Politik als auf der Rap-Seite zu Hause ist, finde ich es immer richtig stark, wie Jan und Vassili es in ihrem Podcast schaffen, überraschende Zusammenhänge aufzuzeigen und neue Perspektiven zu finden auf das, was Deutschland halt gerade so umtreibt. Also, dicke Empfehlung. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Eva Schulz. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Da wird es dann unter anderem um die Wahlen in den USA gehen, aber mit einem Gast, den ihr damit vielleicht erstmal so gar nicht verbindet. Also, bis in 2 Wochen. Macht's gut!
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.